Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wieder von meiner Seite, heute schon zum vierten Abend, ne? So, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, heute Samstag, ja. Schon der vierte Abend. Ja, schön, dass ihr hier seid und dass wir ja die Abende so miteinander verbringen durften. Morgen ist dann der letzte Abschluss, morgen früh im Gottesdienst mit dem Thema Hauptsache gerettet. Und ich freue mich da, euch auch wieder alle zu sehen. Und heute Abend seid ihr gekommen zu dem Thema Hauptsache erfolgreich. Und erfolgreich zu sein ist, glaube ich, etwas, was jeden in einer gewissen Art und Weise betrifft. Wir lernen das ja schon früh eigentlich in der Schule, dass wir erfolgreich sein sollen. Ja, die Jüngeren unter uns, ja, haben wir einige hier, ja, ein paar. Die wissen, okay, wenn ich gut in der Schule bin, dann kann ich anschließend vielleicht einen guten Beruf ausüben oder eine gute Ausbildung machen oder studieren. Und wenn ich dann studiere, dann kriege ich vielleicht einen besseren Beruf. Und wenn ich einen besseren Beruf habe, bin und darin auch erfolgreich bin, verdiene ich auch mehr Geld, ja, erfolgreich, ja, und werde dadurch ein Stück reicher. Und vielleicht muss ich dann sogar weniger arbeiten, aber verdiene mehr. Ja, so versucht man sich sein Leben oder einfacher zu gestalten, oder? Irgendwie so. Oder liege ich da falsch? Nee, irgendwie so leben wir in so einer Gesellschaft. Und trotzdem merken wir, dass wir unter diesen Bedingungen, dass es auch gar nicht immer so einfach ist, weil was machen wir mit denen, die vielleicht nicht so fit sind? Und die vielleicht nicht so schnell lernen können. Und dann fallen die so ein bisschen aus unserem System raus, oder? Darunter versuchen ja gerade die Pädagogen, ich habe ja auch soziale Arbeit studiert, neben Theologie, versuchen ja da auch so ein bisschen an dem System zu arbeiten, dass da nicht so viel Druck ist für die Kinder. Aber ich bin auch in dem Sinne auch überzeugt, dass es auch gut ist, dass wir Menschen etwas leisten. Und dass wir auch Leistung bringen, dass es gar nicht verkehrt ist, da so ein Moment hier wird noch gewurschtelt. Ach so, es werde Licht. Und es ward Licht. Ja, genau. Also ich glaube, dass es auch gut ist für uns Menschen, wenn wir etwas tun, ja. Also wenn wir aktiv sind und auch etwas schaffen, das hat ja auch etwas mit erfolgreich zu tun. Ich glaube, wir können in vielen Dingen erfolgreich sein. Ja, wir können in der Schule erfolgreich sein, wir können vielleicht in unserem Beruf erfolgreich sein, wir können finanziell erfolgreich sein, gerade die viel mit Geld arbeitet, das ist ja aktuell auch so ein ganz großes Thema, wenn du junge Leute fragst, was werden die wollen? Influencer oder Broker? Ja, also ich möchte gern mit Kryptos arbeiten oder mit Aktien oder einfach im Internet Videos machen und so werde ich dann reich. So bin ich ganz schnell auf jeden Fall Millionär. Ja, so stellt man sich das auf jeden Fall vor. Ob es so ist, ist die andere Frage. Oder ja, die einigen anderen sind vielleicht erfolgreich im Schauspiel, mit den Medien. Aber bei Erfolg geht es meist nicht nur darum, irgendwie Ruhm oder Anerkennung zu haben, sondern auch für einen persönlich so besser zu sein. Also wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du besser sein als ein anderer, oder? In deinem Bereich. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Es ist ja gut, dass wir da auch Spezialisten in gewissen Bereichen haben. Und trotzdem glaube ich, dass erfolgreich sein auch viel damit zu tun hat, das Beste aus sich selbst zu machen. Zu schauen, okay, was kann ich erreichen? Worin bin ich gut? Und das hat dann auch oft was mit Ehre, mit Anerkennung und mit Ruhm zu tun. Und in einem gesunden Maß ist es gut. Und in einem schlechten Maß führt es zu einem ganz egozentrischen Leben, wo ich komplett im Zentrum stehe, mich selber in den Vordergrund drücke und das Ziel ist, Hauptsache mehr Ruhm, Hauptsache mehr Ehre, Hauptsache mehr Anerkennung, Hauptsache mehr Geld. Und das finden wir leider immer wieder auch bei uns Menschen. Und ich nehme mich da nicht raus. Ja, ich darf ja im christlichen Bereich unterwegs sein und ich komme sogar in die Schweiz, ja, für die Deutschen, ich fahre sogar in die Schweiz, ja, und jetzt könnte ich mir richtig auf die Schulter klopfen und sagen, so weit habe ich es schon geschafft. Ja, die Schweiz ist jetzt nicht so weit, aber ja, aber es geht doch gar nicht um mich, ja, bei dem, was ich tue. Ich darf im geistlichen Bereich arbeiten, aber natürlich kann ich mich ja damit rühmen, sagen, schaut mal her, wer ich bin. Und so sind wir Menschen, egal in welchem Bereich wir vielleicht tätig sind, so darin auch veranlagt, uns selber gut darstellen zu wollen. Und ich glaube, dass das auch etwas mit erfolgreich zu tun hat. Hauptsache, du bist erfolgreich. Hauptsache, du leistest etwas Gutes und gleichzeitig hat das auch irgendwie was mit Druck zu tun. Für diejenigen, die vielleicht nicht so erfolgreich sind. Und ich glaube, um erfolgreich zu sein, sind drei Dinge, glaube ich, entscheidend. Oder drei Kennzeichen für einen erfolgreichen Menschen vielleicht, würden wir sagen, dieser Mensch ist diszipliniert. Also er ist in dem, was er tut und was er macht, wirklich diszipliniert, andauernd, hält an den Dingen fest. Er bringt eine gewisse Leidenschaft für eine ganz spezielle Sache mit. Oder er liebt eine Sache ganz doll, dass er sich darauf so fokussiert. Und er hat Ziele, die er in dem Bereich erreichen möchte. Und wenn ich mir erstmal diese Eigenschaften anschaue, würde ich sagen, das sind richtig gute Eigenschaften. Also wer möchte das nicht sein? Wer möchte nicht diszipliniert sein in dem, was er tut? Wer möchte nicht leidenschaftlich sein in dem, was er tut? Und wer möchte nicht seine Ziele erreichen in dem, was er tut? Hand hoch. Einige nicht. Aber das wollen wir doch. Und ich glaube, es ist total gut und wichtig, dass wir auch solche Dinge in unserem Leben haben, dass wir da dran sind. Aber das kann auch zu einem gewissen Druck führen und auch zu Enttäuschung. Und dass wir doch nicht den Erfolg haben, den wir uns vielleicht wünschen. Und um in gewissen Bereichen erfolgreich zu sein, ist es gar nicht so einfach. Und dann muss man sich auch fragen, was bleibt. Und gerade wenn wir uns die Stars anschauen, ja, die viel erreicht haben, wo wir sagen, das sind wirklich erfolgreiche Menschen und wo wir dann merken, okay, Hauptsache erfolgreich sein, bringt dem Menschen wahrscheinlich auch nicht das, wonach sie sich wirklich sehen. Wenn ich zum Beispiel in das Leben von Amy Winehouse schaue, ja, eine der größten Künstlerinnen auch unserer Zeit, eine geniale Sängerin gewesen. Mit 27 Jahren doch irgendwie im Erfolg und im Ruhm komplett untergegangen, dass sie sich das Leben genommen hat. Überdosis. Oder Menschen, die im Sport total im Aufschwung waren. Ich denke da ganz besonders in Deutschland an Sebastian Deisler. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, der so das Talent sein sollte für Deutschland, der Deutschland nach vorne bringen sollte im Fußball. Und dann plötzlich Depression und der Erfolg ist dahin. Und auf einmal kämpft er mit ganz anderen Sachen. Mario Götze, ja, WM. Wow, er schießt das entscheidende Tor. Er bringt Deutschland zum Sieg, zum Weltmeister. Und ich glaube, vorgestern oder die Tage, oder letzte Woche war das, habe ich ein Interview von ihm gehört. Und er hat gesagt, hätte ich bloß nicht dieses Tor geschossen. Weil ich werde nur noch auf dieses Tor, was heißt nur noch, reduziert. Ich hatte meinen Höhepunkt, meinen größten Erfolg mit diesem Tor und jetzt bin ich 34 oder 36, ich hatte 34 oder 32, ich weiß nicht. Ich glaube 90er Baujahr, das ist mein Baujahr, 34 ist er. Und er hat gemeint, hätte ich dieses Tor doch jetzt geschossen. So. Und so merken wir so, dieser Erfolg, der einen auch zu Kopf gehen kann und einen total runterbringen kann und Daumen machen kann. Michael Jackson, der aufgrund seiner Hautfarbe nicht so erfolgreich sein konnte, wie er gerne würde, musste dann seine Hautfarbe ändern, zumindest in den Operationen in seinem Gesicht. Einer der genialsten Künstler. Sehr elendig und arm eigentlich gestorben. Man sagt, er war zusammengekauert in seinem Zimmer, hatte Angst, Stimmen gehört, er wusste gar nicht mehr hin, wo sich mit sich, total erfolgreich, Hauptsache erfolgreich, und trotzdem irgendwie am Leben verzweifelt. Michael Schumacher, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, einer der größten Rennfahrer unserer Zeit, ein Skiunfall, und das Erfolgreichsein ist vorbei. Ihr habt es gerade jetzt in diesen Tagen leider erlebt, auch eine ganz junge Frau, Radsportlerin, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Muriel Furrer, glaube ich, leider verunglückt, eines der größten Schweizer Talente, aktuell im Radsport, hat man gesagt, und so eigentlich im Aufstieg erfolgreich zu sein, sportlich erfolgreich zu sein, und das Leben spielt ganz anders. Ist es das Wesentliche in unserem Leben, viel Geld zu haben? Ist es das Wesentliche in unserem Leben, erfolgreich zu sein in unserem Beruf, unser Leben so einfach wie möglich zu gestalten, irgendwie uns eine Welt aufzubauen, wenn ich das und das erreicht habe, dann habe ich mein größtes Glück und dann habe ich meine größte Freude und dann habe ich ausgesorgt. Und eigentlich kämpfen wir innerlich vielleicht sogar mit Neid, mit Habsucht. Wir können anderen Leuten nichts gönnen, wir wollen immer mehr, wir haben keine Ruhe, wir sind innerlich vielleicht sogar zerstört, haben keine Hoffnung. Und deswegen möchte ich heute Abend nicht über die Menschen reden, die erfolgreich sind und wie du 5 Tipps hast, wie du erfolgreicher wirst. Ich glaube, dass Disziplin, Leidenschaft und gewisse Ziele absolut notwendig sind in unserem Leben, um unser Leben gut zu gestalten. Und ich glaube auch, dass die Bibel uns das in einer gewissen Weise lehrt. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber ich möchte heute vor allem darauf eingehen, dass unser Leben mehr ist, als diese Ziele zu haben, erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass wir als Menschen dazu geschaffen sind, in Beziehung mit Gott zu leben. Und dass Gott nochmal eine ganz andere Perspektive auf unser Leben bringt. Und deswegen möchte ich mit euch einige Gedanken aus Gottes Wort lesen. Und zwar beispielsweise die Geschichte aus Lukas 12, ab Vers 16. Und da geht es auch um einen Menschen, der ganz viel Erfolg hatte. Und ich werde da gar nicht viel auf diese Geschichte erstmal eingehen. Ich lese gleich noch eine andere. Aber in dieser Geschichte wird deutlich, dass dieser Erfolg nicht alles ist. Oder das, was wir als Menschen uns erhoffen. Und zwar lesen wir da im Lukas-Evangelium eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ab Vers 13 im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Und er sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, also zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Er sagt eigentlich: Ey, pass auf, du möchtest gern erfolgreich sein und du möchtest jetzt noch deinen Anteil haben, aber pass auf. Dein Leben hängt nicht von diesem Überfluss ab. Und jetzt erzählt Jesus ihm eine Geschichte und ich finde, diese Geschichte ist wirklich heftig. Und zwar sagt er sagt in Vers 16, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Ich will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat und auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Schön, oder? Also, er sorgt für seine Zukunft vor. Sei guten Mutes. Und jetzt kommt ein Aber. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, Also, das ist so Altdeutsch, ne? So, du Narr. Also auf Hochdeutsch würden wir sagen, du Idiot. Also Gott spricht, du Idiot. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, aber nicht reich ist für Gott. Interessant, oder? Also Gott macht hier ein Statement und ich denke mir, pff, krass Gott, krass Jesus, was du hier sagst. Wir kümmern uns oft um die Dinge dieser Welt, wie wir erfolgreich sein können, wie wir noch mehr haben können. Und erst wenn wir in unserem Rentenalter sind, ich habe von meinem Onkel erzählt, am zweiten Abend. Ja, er ist gerade ins Rentenalter gekommen, hat seine Rente bekommen und plötzlich Prostatakrebs, 3 Monate. Ja, also wir denken, wir können unser Leben bestimmen und wenn wir unseren Erfolg speichern, ja, dann haben wir noch mal ein schönes Leben. Und Gott sagt, es ist schön und gut, dass du darüber nachgedacht hast, aber was ist mit deiner Seele? Wenn du heute stirbst, wie wirst du vor Gott stehen? Und mir geht es heute Abend nicht darum, uns Angst zu machen und zu sagen, oh, pass bloß auf, wenn du heute stirbst. Aber ich möchte doch mit Nachdruck mit euch darüber nachdenken, weil wir alle leben in einer Welt, wo unser Körper vergeht und wo wir alle einmal sterben werden. Und da wird unser Reichtum uns nichts bringen. Ja? Ach, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden nichts in den Tod mit hineinnehmen. Ja, ich sag mal, die Ägypter und die Könige, die damals in die Särge und Sarkophage da ihre Schätze mit reingenommen haben, die mussten dann leider erleben, wie die Diebe ihre Schätze dann ausgegraben haben und sie gestohlen haben. Das haben sie auch nicht mit in die Ewigkeit genommen. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber nachdenken. Doch die Frage ist, was passiert denn nach dem Tod? Und da erzählt uns Jesus eine wahre Begebenheit im Lukas-Evangelium, auch im Lukas-Evangelium Kapitel 16, auch von einem erfolgreichen Mann und von einem armen Mann. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Wir würden sagen, das war ein erfolgreicher Mann. Ja, also er genoss sein Leben, er hat es erreicht, er kleidete sich gut. Ja. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor seiner Tür, voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Lecker. Ne? Das ist ein schöner Anblick, so einen Menschen zu sehen. Ich war letztes Jahr in Indien und es war echt teilweise erschreckend, auch Menschen zu sehen, die, ja, wo ich vergleichbare Bilder gesehen habe und wo so Kinder wirklich da am Boden lagen und du dachtest dir, leben die noch oder sind die schon tot? Es war wirklich heftig. Und hier heißt es dann weiter, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und er wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in dem Schoß. Also es sterben beide, der Arme und der Reiche. Und der Reiche landet an einem Ort, wo feurige Qualen sind, und der andere landet an einem Ort, wo Frieden ist. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun, so würden sie umkehren. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufersteht. Soweit Gottes Wort. In der Bibel finden wir diese Geschichte, und das ist nicht ein Gleichnis, sondern das ist anscheinend ein Bericht, der tatsächlich so stattgefunden hat, so wie er erzählt wird von Jesus. Und in diesem Moment müssen wir feststellen, dass Gott hier eine Wahrheit für uns Menschen hat, nämlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass der Erfolg in diesem Leben nicht entscheidend ist, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Da kann der arme Mann in der Ewigkeit sein und der Reiche in der Ewigkeit bei Gott und der reiche Mann für ewig verloren sein. Da war der eine total erfolgreich auf dieser Erde, hat aber seine Ewigkeit verspielt und ist für ewig von Gott getrennt. Und ich rede hier von einer Zeitspanne, die wir gar nicht als Menschen wirklich fassen können. Ja, wir leben hier vielleicht 70, 80 Jahre. Meine Oma ist gestern 95 geworden. Das ist auch was Besonderes. Aber unser Leben ist nicht viel länger. Und für uns ist das lang. Aber wenn wir uns die Ewigkeit vorstellen, dann ist das ein, ja, nehmen wir mal die Strecke hier von der Tür bis hier und jetzt versuchen wir hier einen Millimeter zu zeichnen. Und das ist, wir versuchen hier ein Bild zu schaffen und das ist noch nicht mal eine Millisekunde von der Ewigkeit. Das hört einfach nicht auf. Und so ist unser Leben. Das ist so kurz wie dieser Millimeterstreifen. Das ist nichts. Das ist ein Hauch. Aber wir versuchen alles auf dieser Erde dafür zu investieren, dass wir Hauptsache hier erfolgreich sind. Anstatt zu schauen, was Gott von uns möchte. Der, der uns geschaffen hat. Der, der dich unglaublich liebt. Der, der deinem Innersten wahren Ruhe und wahren Frieden geben kann. Er, der einen Plan für dein Leben hat. Er wartet auf dich, dass du mit ihm und für ihn lebst. Und dass du dein Leben nicht vergeudest auf dieser Erde, sondern dass du für das lebst, für das du geschaffen bist. Nämlich zuallererst in der Beziehung mit dem lebendigen Gott und dann in seinem Willen. Das tust, was er möchte. Und deswegen ist es absolut notwendig, dem zu vertrauen, der dein Leben geschaffen hat und der dein Leben in Händen hält. Und dem zu vertrauen, der die Macht hat, über deine Ewigkeit zu bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und deswegen möchte ich dich erstmal fragen, weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Weißt du, wo du sein wirst, wenn du heute stirbst? Und die Bibel redet von zwei Orten. Einmal den Himmel, die Ewigkeit mit Gott und einmal von der Hölle, die ewige Trennung von Gott. Wie die Hölle final aussieht, kann ich nicht genau sagen. Aber in diesem Text finden wir einen Hinweis, dass es ewige Qualen sind und dass man sich wünscht, nur einen Tropfen Wasser zu bekommen. Und das für die Ewigkeit. Und im Himmel lesen wir, dass es ein Ort ist voller Freude, ohne Trauer, ohne Leid. Ein Ort, wenn du dir das Schönste mal vorstellst, ich sage immer, stell dir mal einen Sonnenaufgang vor, wenn du den so siehst mit seinen Farbenpracht und du denkst, wow, wie wunderschön und noch 100.000 Mal schöner. Irgendwie so wird der Himmel sein. Aber wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Und das Problem ist, dass unsere Leistung da nichts bringt. Selbst wenn du dich auf dieser Erde angestrengt hast und sagst, ja, ich war doch aber ein guter Mensch. Und ich habe viel Gutes getan. Das reicht leider nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Bei Gott reicht unsere Energie, das, was wir getan haben, was wir Gutes getan haben, nicht aus. Weil das wäre dann Religion. Ja, das ist das, was wir in der Religion erleben. Wenn du etwas tust, dann bist du etwas. Vielleicht. Ich war in Indien. Ich habe mich mit dem Islam beschäftigt und in allen Religionen geht es vor allem darum, wenn du etwas tust, wird Gott dich vielleicht annehmen. Da ist keine Gewissheit, da ist kein wirklicher Friede. Jesus beispielsweise sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, selbst wenn er stirbt. Das ist eine heftige Aussage, oder? Der hat das ewige, da steht nicht vielleicht oder eventuell oder wenn du dich gut benimmst, wenn du erfolgreich warst auf dieser Erde. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Jesus sagt von sich aus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Also entweder ist Jesus der größte Spinner, er ist verrückt oder er ist wirklich Gott. Und das, was er gesagt hat, ist die Wahrheit und er ist der Weg, wovon ich ausgehe. Ich glaube, er ist wirklich der Weg und das Leben, der uns zum Vater und zu Gott führt und der uns Frieden in unser Herz gibt. Und deswegen haben wir in der ersten Geschichte gelesen, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, selbst wenn sie aus den Toten wiederkommen würden und selbst wenn jemand aus den Toten auferstehen würde, würden sie doch nicht umkehren. Also würden sie doch nicht Buße tun. Ja? Also wir Menschen sind teilweise so verstockt in unserer Beziehung zu Gott. Und ich hoffe, du heute nicht. Ich hoffe, dass du heute dein Herz öffnest für Gott. Dass du bereit bist, Gottes Liebe und seinen Frieden in dein Herz zu lassen. Aber wir Menschen sind leider manchmal so verstockt, dass selbst wenn wir Wunder erleben, selbst wenn Dinge in unserem Leben passieren, wo wir eigentlich wissen, das war Gott, da hat Gott mir geholfen, dass wir ihm trotzdem den Rücken zukehren und sagen, nee, ich vertraue dir doch nicht. Und dann gehen wir mit Gott vielleicht so um, wie so einem Wunschautomat. Ja, du hast mir gerade geholfen. Ach, danke schön. Und wenn ich eine Not habe, bete ich wieder. Und ja, Gott, ah ja, danke schön. Aber dem Rest des Lebens ist es mir eigentlich egal. Gott möchte der Herr unseres Lebens sein. Er möchte unser ganzes Leben einnehmen. Und dazu war er der erfolgreichste Mensch auf dieser Erde, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass Gott sich in Jesus Christus als der erfolgreichste Mensch auf dieser Erde gekennzeichnet hat. Aber warum? Weil er Disziplin, Leidenschaft hatte und ein Ziel. Jesus kam auf diese Erde nicht einfach so, sondern er hatte ein Ziel, nämlich dich und mich wieder mit Gott zu versöhnen. Und er war darin so erfolgreich, dass er bis aufs Äußerste ging. Er hatte wahre Disziplin. Wisst ihr, als Jesus auf dieser Erde war, sagt man von ihm, er war der heiligste Mensch, den es überhaupt gibt. Er hat nie etwas Böses getan. Er hat nie schlecht über andere geredet. Er hat nie Menschen verletzt in dem Sinne, dass es Gott widersprochen hat. Er hat vollkommen im Willen Gottes gelebt. Das, was wir nicht schaffen können. Er war darin so diszipliniert, dass selbst als er kurz vor seinem Tod stand und die Mächte ihn angegriffen haben und er sich gefragt hat, soll ich jetzt überhaupt sterben? Macht das überhaupt Sinn, Vater? Und er hat Blut geschwitzt. Und er hat gebetet, Vater, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ich möchte eigentlich nicht sterben. Das ist mir zu schwer. Aber wenn es dein Wille ist, will ich es tun. Er war in äußerster Not und Anfechtung, aber er ist trotzdem bis in den Tod gegangen. Warum? Warum war er da so diszipliniert? Weil er eine Leidenschaft hatte, weil er eine Liebe für etwas hatte, nämlich für uns Menschen. Weil wir Menschen aus eigener Kraft, wie ich vorhin gesagt habe, nicht zu Gott kommen können, sondern die Sünde trennt uns von Gott. Und Sünde ist ein Begriff, das sind nicht nur unsere Taten, das habe ich auch in den letzten Abenden erklärt, sondern Sünde ist eigentlich, dass wir als Menschen nicht das tun, was Gott möchte. Und wir können es auch nicht, weil wir keine Beziehung zu Gott haben. Selbst wenn ich jetzt anfangen würde, aus dem Nichts zu sagen, ja, okay, Gott könnte vielleicht da sein, ich möchte jetzt irgendwie Gott gefallen, dann würde ich jetzt anfangen, aus eigener Kraft für Gott zu leben. Aber selbst das würde Gott nicht gefallen, weil es aus meiner eigenen Kraft geschieht. Gott möchte zuerst eine Beziehung zu uns, um dann unser Leben komplett neu auszurichten. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde, weil er mich und dich so sehr liebt und sieht, wenn wir jetzt so sterben ohne Gott, dass wir für ewig getrennt sind. Und er hat eine Leidenschaft, eine Liebe für uns, die ihn bis in den Tod getrieben hat. Dass er gesagt hat, ich bin bereit, alles zu investieren, Herzblut zu zeigen, meine ganze Kraft einzusetzen. Das, was wir vielleicht für unseren Job tun, was wir vielleicht für unsere Familie tun, was wir vielleicht für unsere Freunde tun, was wir vielleicht für unseren Reichtum tun. Noch viel, viel mehr war Jesus daran interessiert, dir seine Liebe zu zeigen. Aber nicht nur das, er hatte ein Ziel, nämlich den Tod zu besiegen und die Sünde zu besiegen und den Teufel zu besiegen, der über uns Macht hat und der uns ins Verderben zieht. Und deswegen ist er am Kreuz gestorben, weil das war der einzige Weg, um dir und mir Rettung zu bringen. Jesus war darin der erfolgreichste Mensch auf Erden. Er war so erfolgreich, dass er es geschafft hat, den Tod zu besiegen, die Sünde zu besiegen und uns die Tür zum Himmel aufzutun. Für dich und für mich. Und deswegen finde ich es total genial. Und an einer Stelle im Neuen Testament wird das so genial beschrieben. Ich liebe diese Verse. Im Kolosserbrief stehen die, Kapitel 2. Da heißt es, was Jesus gemacht hat, da redet er jetzt über Christen, die jetzt Jesus schon angenommen haben, und er macht ihnen deutlich, was dieser Tod von Jesus bedeutet. Und er sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, also er sagt zu den Christen, die jetzt Christen geworden sind, auch ihr wart tot in eurer Übertretung. Ihr wart tot, geistlich tot zu Gott. Auch euch hat er in dem Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also der an Jesus glaubt, der Jesus Christus annimmt, das, was er am Kreuz getan hat, dem vergibt Jesus alles. Das bedeutet, er reinigt ihn am inwendigen Menschen. Wenn Gott auf ein Kind Gottes schaut, dann sieht er ihn als vollkommen rein und heilig an. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Die Schuldschrift, die gegen uns steht, gegen uns Menschen steht, das ist die Schuldschrift, die wir haben vor Gott, weil Gott vollkommen ist, weil Gott heilig ist, weil Gott nie einen Fehler gemacht hat. Aber wir Menschen nicht vollkommen sind, weil wir Menschen unheilig sind, weil wir Menschen Dinge tun, einander verletzen, einander betrügen und so weiter. All diese Lastschrift, die vor dem gerechten Gott da ist, hat Jesus ans Kreuz gebracht und hat gesagt, ich sterbe dafür. Ihr solltet sterben vor Gott, aber ich nehme den Tod auf mich. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, heißt es, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie. Das ist heftig. Als Jesus am Kreuz starb, beschreibt hier die Bibel, wurde die Sünde komplett vernichtet, wurde der Tod vernichtet. All die Herrschaften und Mächte, all die Dämonen, all die unsichtbare Welt, die gegen uns Menschen kämpft, hat Jesus besiegt, als er am Kreuz war, um uns Menschen frei zu machen, weil wir darin gefangen und gebunden sind und daraus nicht alleine rauskommen. Und deswegen war das der größte Sieg, der größte Triumph, der größte Erfolg für die Menschheit, das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und das hat er für dich und für mich getan. Wenn wir erfolgreich sind, dann ist es oft für uns selbst, für unseren Ruhm, für unsere Ehre, für unsere Anerkennung. Aber Jesus, als er erfolgreich am Kreuz war, war es für mich und für dich. Er hat dort geblutet und war einsam und verlassen am Kreuz. Und trotzdem rief er, es ist vollbracht. Ich habe die Rettung für den Menschen vollbracht. Und jeder, der an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und diesen Erfolg möchte ich dir heute Abend anbieten. Das, was Jesus Christus getan hat, das bietet er dir an. Du musst nicht erst sterben, um zu erleben, dass die Ewigkeit Realität ist, wie bei dieser Geschichte, sondern Gott bietet dir heute Abend die Ewigkeit an. Den Frieden mit Gott, indem du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Indem du das tust, was Jesus in dem Gleichnis, am Ende des Gleichnisses sagt, ja, selbst wenn jemand von den Toten zu ihm ginge, so würden sie nicht Buße tun. Aber du darfst heute Buße tun. Du darfst heute umkehren. Das bedeutet einfach nur, dass du anerkennst, dass Gott Realität ist. Dass Gott der lebendige Gott ist. Dass er dich geschaffen hat, so wie du bist. Aber dass wir als Menschen nicht heilig sind und unvollkommen sind. Und dass wir aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können, sondern dass Jesus Christus auf diese Erde war und für uns erfolgreich war am Kreuz, um diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufzuheben. Und wenn du sagst, Jesus, ich erkenne an, dass du Gott bist und dass du lebendig bist und ich kehre um von meinem Leben und ich nehme dich auf, bitte vergib mir alles, was ich getan habe, wo ich ohne dich gelebt habe. Sünde bedeutet übrigens auch Zielverfehlung. Ja, das hat man auch gebraucht in dem Wort, wenn jemand Bogen geschossen hat, Pfeil und Bogen geschossen hat. Da hat er geschossen und wenn er neben die Mitte gezielt hat, dann hat man gesagt, du hast um so ein Stück gesündigt. Sünde bedeutet, dass du das Ziel deines Lebens verfehlst. Nämlich, dass du nicht mit Gott lebst und nicht Herr sein lässt in deinem Leben. Und dass du anerkennst, dass er Gott ist und dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat alles getan für dich. Er war so erfolgreich, dass er sich hingegeben hat, um dir diesen Weg zu ebnen. Und die Frage, die eigentlich für dich in dem Raum steht, hast du das erlebt? Hast du diese Buße, diese Umkehr erlebt? Weil sie ist entscheidend dafür, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, dir Angst zu machen. Aber es ist auch ein ernstes Thema. Und ich möchte es nicht verschweigen, weil so viele Pastoren und Prediger dieses Thema verschweigen. Aber wenn Gott wirklich real ist, wenn er die Realität ist, wenn er die Wahrheit ist und wenn er gerecht ist, wovon ich hoffe, dass er gerecht ist und davon überzeugt bin, dass er gerecht ist, weil all die Vergewaltiger, die nicht gefunden wurden, all die Mörder, die nicht gefunden wurden, all die geheimen Verbrechen, die noch nicht aufgedeckt werden, die werden einmal aufgedeckt werden. Alles wird ans Licht kommen. Gott wird nichts entgehen. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott gerecht ist. Aber für uns ist es auch etwas, weil wir brauchen Rechtfertigung. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er starb für mich und für dich. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, komm heute zu Jesus. Komm und glaube und vertraue ihm. Und da musst du nichts leisten. Du musst nicht erst gut sein. Und vielleicht bist du gerade in einem Zustand, wo du vielleicht sogar enttäuscht bist von dir selber. Wo du vielleicht nicht erfolgreich bist in dieser Welt. Wo du verzweifelt bist. Wo du vielleicht sogar einsam bist. Wo dich vielleicht gerade keiner versteht. Vor Jesus musst du nichts leisten. Er war erfolgreich für dich. Er nimmt all deinen Druck weg. All deine Last nimmt er weg. Und er gibt dir Frieden für deine Seele. Er gibt dir Ruhe für deine Seele. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Schindlers Liste kennt. Kennt ihr den Film? Ja. Ich finde das so bewegend. Also ich habe mir den Film angeschaut und ich fand den so bewegend. Wie dieser Mann, dieser Geschäftsmann, der sehr erfolgreich war, seine Firma hatte. Und der Zeit, ja, der Nazi-Zeit, wo gerade die Juden ins KZ gefahren wurden, vergast wurden, umgebracht wurden. Wo er seine Firma hatte und irgendwie darauf kam, dass er doch auch Juden einstellen konnte bei sich. Und dadurch auch ihnen das Leben ermöglichte. Und ich finde es so bewegend, wie er anfängt erstmal und sehr verhalten ist. Und dann holt er erstmal einen Juden, zwei, drei, immer mehr in seine Firma, die arbeiten da, aber er versucht nichts zu riskieren. Und dann am Ende sehen wir noch so eine Szene, wie er dann schon sein Hab und Gut da reingesteckt hat. Und am Ende steht er noch da und schaut auf seinen Ring, seinen Goldring und denkt sich, mit dem hätte ich noch einen rauskaufen können. Mit dem hätte ich noch einen rausholen können, wo die Menschen auf dem Weg sind ins Verderben, in den Tod. Und ich glaube, wenn man diese Emotion nachempfindet, dann glaube ich, dass Jesus genau dieses Anliegen hatte, als er am Kreuz hing. Er hatte dieses Anliegen mit meinem Leben. Ich habe alles gegeben, damit die Menschen doch noch herausgerettet werden von diesem Tod. Und mein Wunsch ist einfach, dass du das heute Abend erkennst und dass du Jesus Christus annimmst. Wir werden es dir gleich einfach anbieten. Und zwar werden wir gleich ein Lied hören. Und während des Liedes werde ich einfach darüber gehen. Da ist das Kreuz. Und ich werde da auf dich warten. Wenn du heute Abend merkst, du hast noch keine Beziehung zu Gott. Oder du bist vielleicht christlich angehaucht, aber du weißt nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Du weißt nicht, wo du sein wirst, wenn du heute Abend stirbst. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte es dir heute anbieten, gemeinsam mit dir zu Jesus zu gehen. Ich werde einfach mit dir beten. Ich werde mit dir einfach deinen Glauben ausdrücken. Ich werde dir helfen, zu Jesus zu gehen, dass du dein Leben ihm anvertrauen kannst und dass du ihn einlässt in dein Leben und dass du heute gewiss sein kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du nicht für ewig von ihm getrennt bist, sondern dass du die Ewigkeit im Himmel mit ihm verbringen wirst. Und es kann der schönste Tag deines Lebens sein. Es kann der glücklichste Tag deines Lebens sein. Wir haben es in den letzten Abenden erlebt. Und vor allem junge Menschen. Und darüber freue ich mich am meisten, weil die haben ihr Leben noch vor sich. Die müssen nicht die Fehler machen, die vielleicht einige schon getan haben. Die müssen nicht durch den Mist durchgehen. Sie können bewahrt werden vor gewissen Sachen. Und da freue ich mich besonders für diese jungen Leute, die in den letzten Abenden ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und vielleicht möchtest du das denen gleich machen. Dann komm, komm heute. Wir hören gleich das Lied und Jesus sagt noch an einer Stelle, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Was ist dir wichtiger? Hauptsache erfolgreich zu sein hier auf Erden? Oder möchtest du den Erfolg Jesu Christi für dein Leben annehmen? Dass du nicht mehr leisten musst, sondern dass du ankommen darfst, dass du Frieden erleben darfst, Freude und vor allem ewiges Leben. Zu wissen, dir ist vergeben und du darfst einen Neustart machen. Mit all der Last, die du hast, mit all den Verletzungen, egal was dich rumschleppt, was du mit dir rumschleppst. Komm, Jesus wartet auf dich. Wir hören jetzt das Lied. Ich werde jetzt einfach rübergehen. Wenn du merkst, Jesus meint dich, dann komm. Schäm dich nicht vor den anderen oder frag dich nicht, was werden die anderen denken, wenn ich jetzt aufstehe. Ist total egal. Sei erfolgreich in Jesus. Es geht um das ewige Leben. Es sind nicht die Peanuts hier auf dieser Erde. Wenn ich euch hier Geld hinschmeißen würde und sagen würde, ey, das ist alles geschenkt, 1 Million für jeden, wir würden uns wahrscheinlich draufstürzen. Ja, aber weißt, den Benefit für jetzt, den würden wir vielleicht sofort ergreifen, was wir sehen würden auf dieser Erde. Aber der Benefit für die Ewigkeit in Jesus Christus, dann komm doch, schäm dich nicht, komm zu Jesus.